Wir erzählen ja die Geschichte quasi des Bauhausmeisters Laszlo Moholy-Nagy nach seiner Bauhauszeit. Er geht ja vom Bauhaus weg, auch ein wenig im Konflikt mit Hannes Meyer, der ja mehr sich nach der Industrie richten will. Laszlo ist mehr eigentlich der Künstler und der versucht in Berlin der 30er Jahre als Filmemacher anzukommen, um dort auch eine Karriere zu machen. Und unser Film beginnt bei Tobis, wo er versucht, seinen Film Schwarz-Weiß-Grau zu zeigen. Aber der hat gar kein Drehbuch und der Chef schickt also Sibyl vor und sagt, schaff mir mal den Typen vom Halse. Und darüber lernt er ja seine zweite Frau Sibyl auch kennen.
Als Laszlo bei seiner Rückkehr aus Dessau verkündete, er wolle nach der theoretischen Beschäftigung nun in die Praxis wechseln und in Berlin selbst Filme drehen, waren einige neugierig. Die deutsche Filmindustrie war es nicht. Denn in den Jahren zuvor hatte Laszlo zu den schärfsten Kritikern der Kinoproduktion in Deutschland gehört.
Jede Industrie kennt so etwas wie Grundlagenforschung. Die Energiewirtschaft ebenso wie die Chemieindustrie. Pharmakonzerne entwickeln Arzneien mit neuen Wirkstoffen. Das Militär forscht nach neuen Waffensystemen. Und die Bauwirtschaft arbeitet mit neuen Materialien aus Stahl und Beton. Nur in der deutschen Unterhaltungsindustrie versagt man in dieser Hinsicht völlig. In der Filmbranche rümpft man nur die Nase über die Errungenschaften des sowjetischen Kinos. Und gleichzeitig hielt man dreist wie verlegen nach Musicals und Lustspielen aus Hollywood. Weil niemand mehr Experimente wagt, ist das deutsche Kino so, wie es ist. Seicht und belanglos wie nie zuvor.
Irgendwann hatte Laszlo es satt, mit seinen Ideen auf irgendwelche Produktionsfirmen zu warten. Er nahm eigenes Geld in die Hand und seine Kinamo-Kamera. Der kleinste Apparat zur Aufnahme von Kinofilmen im 35mm-Format. Allerdings bei weitem nicht der beste.
Laszlo wurde zum Filmemacher ohne eine Produktionsfirma am Rücken. Stattdessen verkündete Laszlo die Erneuerung der Filmsprache durch die Amateure.
Wenn die Industrie versagt, ist das die einzige Möglichkeit.
Sie haben sich ja bewusst auch entschieden, die zwei Frauen von Laszlo Moholy-Nagy mit reinzunehmen, auch in den Titel dieser Ausstellung Things to Come. Wieso diese Entscheidung?
Naja, es ist ja doch nicht selten, dass die Frauen eine große Rolle spielen und trotzdem in der Geschichte ein wenig zu kurz kommen, auch in ihrer Bewertung. Und von Lucia weiß man, sie ist eine Intellektuelle, sie kommt aus Prag und sie hat Laszlo als jungen Mann kennengelernt, der kam aus Ungarn, sprach kein Wort Deutsch, sie hat ihn quasi ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und dann hat sie später auch im Grunde, sie ist ja dann ausgebildete Fotografin geworden, und sie hat seine Fotogramme entwickelt. Sie haben also zusammengearbeitet. Und sie hat dann auch die ganzen Bauhausbücher redigiert, also sowohl von Gropius als auch von Laszlo. Und das wurde einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Also den Büchern erscheint ihr Name nicht. Und dann wurde sie einfach die große Dokumentaristin des Bauhauses. Sie hat die ganzen Architekturen, Möbel, Objekte fotografiert. Und Gropius hat das alles mit nach Amerika genommen, damit es also auch gerettet wurde. Und ihr Name, sie musste sehr darum kämpfen, dass sie überhaupt genannt wurde. Bei Sibyl war es etwas anders. Sie war ja Drehbuchlektorin. Sie hat mit ihm zusammengearbeitet. Sie hat ihm den Rücken freigehalten. Und Laszlo, obwohl er nie Kinder haben wollte, hat ja mit ihr auch dann zwei Töchter bekommen. Also die Beziehung, die lief dann schon etwas mehr auf Augenhöhe vielleicht auch. Aber darum ist es auch so wichtig, diese Bedeutung der beiden Frauen mit in diesen Geschichten zu erzählen.
Alle meine Kollegen am Bauhaus waren verheiratet. Ich ging auch als verheirateter Mann nach Dessau. Meine Frau Lucia hat es mir erst ermöglicht, als Künstler zu arbeiten. In den ersten Jahren verdiente sie das Geld, bis ich sie mitnahm nach Dessau, ans Bauhaus.
Tagsüber fotografierte ich die Gebäude, die nach den Plänen von Walter Gropius gebaut worden waren. Genauso Möbel, Leuchten und andere Gebrauchsgegenstände, die man inzwischen in den Werkstätten der Schule entworfen hatte. Nachts korrigierte ich Laszlos Texte und saß über dem Layout für die Druckvorlagen. Alles ohne Bezahlung. Es war schon seltsam. Einerseits sollte das Bauhaus ein Labor der Moderne sein. Aber dann hatten sie nur Maler und Architekten engagiert. An Fotografie hatte keiner gedacht. von Layout und vom Büchermachen hatten sie genauso wenig Ahnung. Aber das brauchten sie. Wie sonst wollten sie der Welt erklären, was für großartige neue Dinge sie machten? Irgendwann hatte ich genug davon. Dessau fühlte sich an wie ein Ort, an dem ich ausgestiegen war, um auf einen Zug zu warten, der niemals kam. Ich wollte weg. Zurück nach Berlin, wo ich selbst etwas erleben konnte und nicht nur etwas von mir hergeben musste.
Sie haben gesagt, begonnen wird diese Geschichte bei Tobis in Berlin, nachdem quasi mit einer Enttäuschung Laszlo Molinocz aus Dessau weggeht. Was man jetzt vor allem kennt von Laszlo Molinocz sind vielleicht die Fotogramme, die Sie schon angesprochen haben, aber auch Collagen und kinetische Objekte. Das Licht, Schwarz-Weiß, Kontraste spielen sowieso eine wichtige Rolle. Aber diese Auseinandersetzung mit dem Film ist vielleicht gar nicht so unbedingt das Populärste, was man an Laszlo Molinocz kennt. Was gibt es denn da zu erzählen über den Filmer Molinocz?
Naja, also das Interessante ist ja, er hat, glaube ich, 8 dokumentarische Filme gemacht oder auch eben experimentelle Filme. Er hat ja den Lichtraummodulator gebaut, aber nicht, weil ihn das so interessiert hat, ein Objekt aus Metall zu bauen, sondern weil ihn diese Lichtspiele so fasziniert haben und die schon in diese Richtung geben, mit kinetisch und Licht zu arbeiten. Und er hat natürlich auch Werthoff gekannt, Giga Werthoff und Ruttmann, und hat sich eigentlich auch danach gesehnt, so Experimente zu machen. Also er hat ja auch ein Storyboard gemacht, was ganz in diese Richtung geht für seinen Großstadtfilm, aber er hat einfach keine Finanzierung bekommen. Und das weiß man eben nicht. Und für uns Mediengestalter ist er eben quasi der Pionier der Mediengestaltung, weil er hat ja schon früh gesprochen von Fotoplastik, also dieses Crossover in den Medien, so hat er seine Fotogramme genannt. Er hat nachgedacht über ein Polykino mit verschiedenen Projektionen und das zu der Zeit. Es gab die Überlegungen zum Totaltheater von Gropius oder auch Herbert Bayer hatte Überlegungen zu diesen Sachen. Also er war einfach unglaublich fortschrittlich und hat sich nicht gescheut, in den verschiedensten Medien Experimente zu machen. Und wir wollen natürlich auch ihn ein bisschen würdigen, indem wir in allen Szenen auch Ausschnitte aus seinen Filmen haben. Er hat zum Beispiel auch einen Film gemacht, Großstadtzigeuner. Das war damals auch politisch interessant, weil die Ungarn waren ja auch damals den Zigeunern gegenüber nicht sehr positiv eingestellt. Also man kann da schon von Rassismus auch sprechen. Und er hat diesen Großstadt-Zigeuner-Film gemacht, wie die Zigeuner leben und tanzen und feiern. Ein bisschen romantisch war es trotzdem auch. Aber er war auch ein politischer Mensch.
Als ich 1923 Berlin verließ, um am Bauhaus in Weimar und Dessau zu unterrichten, hatte ich den Entwurf eines Turmes im Gepäck, der noch kühner sein würde als der Pariser Eiffelturm. Er sollte in Moskau stehen. Wladimir Tatlin, Atheist und Konstruktivist wie ich, hatte ihn entworfen, als Monument der Dritten Internationale. Denn in Moskau war Unvorstellbares passiert. Anders als seinerzeit in Paris hatte Lenins Revolution nicht nur Adel und Klerus hinweggefegt, sondern auch die Großgrundbesitzer und Bankiers verjagt. Eine Welt ohne Unterdrückung und Ausbeutung der Massen schien greifbar.
Er hat sich auch auseinandergesetzt mit der sowjetischen Kunst, auch mit der sowjetischen Filmkunst, mit dem sowjetischen Kino. Das klingt auch an in Ihrer Installation. Wie sah denn diese Auseinandersetzung aus?
Naja, also man sieht es in seinen Collagen, dass der Konstruktivismus eine Rolle spielt. Es sind wieder immer wieder geometrische Elemente. Und wir haben diese Szene hinzugefügt mit Tatlin, dass er eben sehr begeistert war vom russischen Konstruktivismus, politisch wie auch künstlerisch. Und darum spielt dieser Tatlin-Turm eine riesige Rolle. Und er fährt ja, der Funkturm war für ihn ein tolles Monument der Stahlarchitektur zu dieser Zeit. Darum spielt das auch eine große Rolle. Und wir haben ja im Grunde das Ganze basierend auf dem Tagebuch von Sibyl, Experiment in Totality. Darum erfährt man sowohl persönliche Hintergründe, eben als auch diese kunsthistorischen Stationen, die für ihn wichtig waren. Und die eben auch erzählt werden sollen, die eben noch nicht so bekannt sind. Man kennt immer nur diese Bauhausgeschichten, man kennt viel über Architektur, aber Laszlo Molinocz als Mediengestalter ist eben doch eine ganz zentrale Figur. Da ist mein Co-Autor, der Oliver Held.
Sie haben das Skript erstellt für diese Installation Things to Come. Jetzt basiert das ja viel auch auf etwas, was man heute als Reenactment bezeichnet. Es gibt nämlich die historischen Figuren von Schauspielern gespielt. Wieso denn dieser Schritt, quasi die Figuren so ein bisschen auferstehen zu lassen?
Die Entdeckung war eigentlich das Buch von der Sibylle, also der zweiten Frau von Moholy Nagy. Und die war bekanntlich Drehbuchlektorin und Drehbuchautorin. Und wenn man ihr Buch las, dann war das schon eine Filmgeschichte. Und dann wurde es spannend, hinzugehen und zu sagen, okay, dann suchen wir uns doch lieber Schauspieler, die diese Figuren spielen, als irgendwelche Interviewpartner, die kluge Sachen erzählen.
Jetzt ist ja zum Beispiel in Tatlins Turm angelegt eben ein Fortschrittsgedanke, ein Gedanke von Utopie. Sie nennen auch ihre ganze Installation Things to Come. Wieso dieser Titel vielleicht darüber hinausgehend, dass es ein realer Film war?
Naja, Dinge, die kommen werden. Also das soll eben, bezieht sich ja auf seine Idee für die Zukunft, ja, dass er also im Grunde immer schon nach vorne dachte. Polykino ging noch nicht, Mehrfachprojektionen. Aber dass er im Grunde so fortschrittliche Ideen hatte, die sich heute erst realisieren lassen. Also wir versuchen ja auch mit den vielen Projektionsflächen so serielle Situationen zu schaffen, Wiederholungen, Spiegelungen. Das sind jetzt eigentlich nur so Stilmittel, die Moholy Nagy auch benutzt hat. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, auch für junge Leute heute immer wieder zu wissen, worauf wir uns eigentlich beziehen, wenn wir Videokunst machen, wenn wir scratchen. Ja, das sind ja im Grunde unsere Vorbilder, dass es so eine Art Avantgarde gab, die man aber auch kennen muss. Und das ist eigentlich auch ein bisschen, was wir hier mit dieser Installation machen, dass wir das erzählen und zeigen gleichzeitig.
Things to Come heißt diese Collage, die endet in Hollywood.
Na, das hat damit zu tun, dass sowohl die Bauhaus-Künstler ja verfolgt wurden, als auch, er ist ja auch jüdischer Herkunft, also es war ja klar, dass sie fürchten mussten, hier in der Nazi-Zeit überhaupt keinen Fuß mehr auf die Erde zu kriegen. Und das war natürlich der Grund, dass sie in die Emigration gegangen sind.
Mit einem Film über den Londoner Zoo nahm ich Abschied von Europa. Walter Gropius hatte in Princeton dafür gesorgt, dass mir ein kleines Budget zur Verfügung stand. Und das New Yorker Museum of Modern Art legte sogar noch ein paar Dollar obendrauf, damit meine kleine Familie nicht ganz ohne Startkapital in Amerika eintreffen würde. Mit einer gewissen Wehmut betrachtete ich die Tiere in ihren Käfigen.
Okay, in Hollywood lief es nicht so, wie ich gehofft hatte. Aber ich kam klar. Lucia wäre gern nachgekommen, aber sie hatte zu lange gewartet. Amerika ist da nicht anders als jedes andere Land. Wer zu lange vor der Tür steht und rein will, bleibt draußen.
Den Praxistest als Künstler in freier Wildbahn hatte ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst war, nicht bestanden. In Chicago würde ich wieder unterrichten, wie schon zuvor am Bauhaus, das ich vor 10 Jahren voller Tatendrang verlassen hatte. Vielleicht war es mein Schicksal. Von all den Dingen, die ich in meinem Leben angefangen hatte, konnte ich Theorie am besten.
Laszlos Weg endet bei Korda, der ihm sagt mit dem Film, das ist nicht dein Ding. Das heißt also, er gründet es in Chicago, das Institute of Design, und kommt wieder zurück als Lehrer. Das heißt, beim Film, die Karriere, kann man wirklich konstatieren, hat nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Und er wird ja ein großartiger Lehrender und bringt viele gute neue Gestalter hervor, aber für sein eigener Traum geht nicht in Erfüllung.
Jetzt fand ich sehr schön, dass Sie gesagt haben, Sie konzentrieren sich zu dem Bauhausjubiläum, 100 Jahre Gründung des Bauhauses, auf ja quasi auch ein Scheitern oder Probleme, die ein Künstler hatte. Was ist denn das quasi dann für ein Mosaikstein, den Sie diesem Jubiläum hinzufügen wollen?
Naja, dass wir sehr konkret an den Figuren dran sind. Und das sagte ja auch Oliver Held, dass wir im Grunde uns sehr konkret mit diesem Tagebuch beschäftigt haben. Und dass man eben das Politische mit dem Privaten verbindet und das dann noch in eine Visualisierung bringt, die auch interessant sein könnte. Insofern finde ich, es wird einfach zu viel gefeiert im Bauhaus. Ja. Wir stehen da eher auf der Seite der Künstler und wollen einfach auch zeigen, wie schwer es ist. Heute gibt es bestimmt andere Themen. Aber die Situation des Künstlers in der Gesellschaft ist ein aktuelles Thema. Und darum finde ich, ist auch diese Installation so aktuell und fügt dem etwas hinzu, was noch nicht erzählt wurde. Und das ist doch wichtig.
Es gibt natürlich auch eine kleine Umgewichtung, die wir vornehmen wollen, weil gerade bei dem Morley Notch, er galt am Anfang als Konstruktivist und seine Kunst wurde in Moskau entwickelt. Und natürlich ist er zum Schluss nach Chicago geflohen, kann man sagen. Und Gropius ist dann bekannt geworden und hat das Bauhaus in Amerika bekannt gemacht. Aber es war eigentlich immer die Auseinandersetzung, was die ganze Geschichte des Bauhaus durchzieht. Was ist unser Ideal? Liegt das in Chicago oder liegt das in einem Moskau vor dem Stalinismus? Also ja, im Grunde genommen in einer anderen Gesellschaftsform. Und das war ja eine politische Frage, die sich durch die Bauhausgeschichte durchzogen hat. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass die DDR ja mehr oder weniger wenig gesagt hat zum Bauhaus. Und in der Bundesrepublik wurde natürlich immer nur die Westseite der Geschichte geschrieben. Und da ist es, finde ich, ein bisschen schade, dass das Jubiläum, so wichtig wie das ist, über die MeToo-Debatte zu sprechen und dass die Frauen behandelt worden sind, so schlecht wie in ihrer Zeit an vielen anderen Orten auch. Und das hat etwas überschattet, wo man sich heute vielleicht auch Gedanken machen sollte in Frage dieser ganzen Gentrifizierungs- und Politdebatte, die ja zum Glück dann etwas hochgekocht ist in letzter Zeit. Und das begrüße ich und ich hoffe, dass unsere Ausstellung auch ein Beitrag dazu ist.